Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegel. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr.
Und ich sage auch guten Tag an Berthold Meyer, Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der TU Chemnitz. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Jahr ist fast vorbei, das Jahrzehnt ist fast vorbei und deshalb wagen wir einen ziemlich großen Blick nach vorne. Der Blick in die Zukunft. So werden die 20er.
Die Nachrichten. Am 10. Juni 2025. Der Preis für ein Kilo echtes Rindfleisch hat mit 830 Euro einen neuen Rekordwert erreicht.
Nach dem Ende der NATO gäbe es für Europa keine selbstverständlichen Allianzen mehr.
Die Gewerkschaften begrüßen das Ende der 40-Stunden-Woche.
Die Hansestadt Bremen hat beschlossen, Bremerhaven als Siedlungsgebiet aufzugeben.
Tja, das könnten die Nachrichten der Zukunft sein. Wir werden all das diskutieren. Mein erster Gedanke bei diesem neuen Jahrzehnt, das jetzt kommt, das hat endlich mal wieder einen vernünftigen Namen. Die 20er, nach diesen Nullern, nach den Zehnern. Aber bei 20ern, das klingt auch irgendwie so ein bisschen schicksalsbehaftet, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall besser als die 30er, bei denen fürchte ich mich, aber ja.
Ja, ich sehe das genauso. Und ich habe damit auch immer so eine gewisse positive Assoziation, oder? Also in meiner stereotypen Wahrnehmung waren die 20er des letzten Jahrhunderts irgendwie so eine Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs, auch der Chancen. Und es ist natürlich schon auch die Hoffnung, dass wir das jetzt nochmal erleben.
Okay, dann werden wir mal die 20er so in den Blick nehmen und so voraussagen, dass dann nicht die 30er danach kommen nach Vorbild 20. Jahrhunderts. Wir wollen das durchbuchstabieren entlang unterschiedlicher Felder und natürlich eine große Frage stellen. Wie sieht eigentlich die Politik in unserem Land aus? Wie wird die sich entwickeln? Hören wir doch nochmal Nachrichten aus der Zukunft.
Deutschlandfunk Kultur. Die Nachrichten.
Am 10. Juni 2025. Guten Tag. Vor der Bundestagswahl formieren sich die politischen Lager neu. Ein kleiner Parteitag der SPD hat mit knapper Mehrheit beschlossen, sich der Liste von Bündnis 90 Die Grünen für den Urnengang im September 2025 anzuschließen. Nur so sei sichergestellt, dass es im künftigen Bundestag wieder Sozialdemokraten gebe, sagte Parteichefin Franziska Giffey angesichts weiter sinkender Umfragewerte.
Tja, habe ich mir ausgedacht, ehrlich gesagt. Gaga, Anna Sauerbrei?
Also, dass Franziska Giffey nochmal Parteichefin der SPD wird, könnte ich mir vorstellen. Zuerst wird sie wahrscheinlich Bürgermeisterin von Berlin, aber dann wird sie sicherlich abgeworben werden, weil der SPD da nichts anderes mehr einfällt. Ob sie sich den Bündnisgrünen anschließen, weiß ich nicht. Im Moment sehe ich ja eher eine Bewegung weg von diesen neuen grünen Themen. Das wurde jetzt zwar gespielt, auch auf diesem Parteitag als Thema. Saskia Esken hat das stark gemacht. Ich glaube, dass man eher eine Neuorientierung hin zu stärker sozialpolitischen Themen wieder sehen wird.
Mhm. Berthold Meyer, das darf man öffentlich sagen, ne? Sie sind Sozialdemokrat.
Mein
Beileid.
Ja, in diesen Tagen schweren Herzens.
Nein, also ich meine, das wäre ja, ja, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen. Man ist ja immer auch ein bisschen in der Gegenwart verhaftet, habe in einem Nachbarland geguckt und bei den Niederlanden war es wirklich so, dass die Sozialdemokraten da irgendwann gesagt haben, lass uns doch eine gemeinsame Liste mit den Grünen machen, damit wir überhaupt eine Chance haben.
Ja, ich hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommen wird. Momentan schwanke ich zwischen Optimismus und so einem zynischen Pessimismus. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass das Thema Solidarität und die politischen Konsequenzen, die es hätte, wenn man dieses Thema mal stärker und auch etwas visionärer bespielen würde, dass das eine der ziehenden Visionen für die Politik der 20er Jahre dieses Jahrhunderts sein könnte. Mhm. Aber ich habe halt das Gefühl, was der SPD fehlt, ist die Fähigkeit, eine griffige und auch emotional aufgeladene Vision, die über Einzelmaßnahmen hinausgeht, zu artikulieren, die in der Lage ist, einen großen Teil der Gesellschaft zu vereinen und hinter sich zu bündeln. Und ich sehe auch, ehrlich gesagt, mit dem neuen Spitzenduo das in naher Zeit nicht kommen.
Das ist ja natürlich auch eine größere Frage als die Frage, wie steht die SPD da? Gibt es da möglicherweise Verschiebungen in der linken Parteienhälfte? Es ist ja wahrscheinlich eine große Frage, wie sieht eigentlich das politische, das Parteiensystem in den 20er Jahren aus? Kann man da Prognosen wagen? Und wir haben mal gebeten, eine Stimme, die sich viel mit der politischen Landschaft in diesem Land beschäftigt, nämlich den Soziologen Armin Nassi, eine Zukunftsprognose zu wagen.
Prognosen über 10 Jahre zu machen, ist ja eigentlich kaum möglich, weil das ein sehr langer Zeitraum ist, vor allem im politischen System, das ja sehr schnell getaktet ist. Die Dinge ändern sich relativ schnell und manchmal sehr wirksam. Aber was wir schon beobachten können, das ist, dass die Bindekraft der großen Volksparteien, die man ja gar nicht mehr groß nennen kann, eigentlich sehr, sehr nachgelassen hat. Und wir wissen im Moment nicht genau, wie das kompensiert wird. Zurzeit wird es an den Rändern kompensiert. Das ist ja nicht nur in Deutschland so. Und man muss sehen, ob es tatsächlich den etablierten politischen Spielern gelingen wird, so etwas wie Bindungskraft zurückzubekommen, weil ein eingeführter politischer Konflikt für, wie soll man sagen, für so eine Stabilität eines politischen Systems außerordentlich wichtig ist. Also eine Idee, links der Mitte und rechts der Mitte zwei legitime Formen zu haben, die sich aneinander abarbeiten können. Davon haben Demokratien eigentlich immer profitiert. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren ein wenig stabiler wird, als wir das heute haben und man nicht nur gegen die Ränder regieren können muss, sondern auch so, wie man gerne will.
Die Einschätzung des Münchner Soziologen Armin Nassee. Wie schätzen Sie das ein, dieses Angebot, das er sich ja wünscht, links und rechts? Ist das eine Trennlinie, die weiter funktionieren wird, die wieder stärker funktionieren wird? Oder haben wir letztendlich die große Aufteilung irgendwie seriös, mittig, rational, schrägstrich auch vielleicht ein bisschen langweilig versus populistisch unseriös?
Also ich glaube, die Mitte in Deutschland ist weiterhin sehr stark. Und das zeigen ja auch manche soziologische Untersuchungen, dass es immer noch eine sehr breite Mitte gibt in diesem Land. Und die wird eben jetzt anders auf die Parteien verteilt. Also da haben die Grünen einen viel größeren Batzen von abbekommen an den Wählern als früher. Da hat die SPD eben etwas verloren. Aber so eine solide linke Mitte gibt es noch. Und worüber ich mir eher Sorgen machen würde, ist, dass die Abgrenzung von den Rändern weiterhin so gut funktioniert. Also ich war jetzt sehr froh, dass die Zukunftsnachricht nicht 2024 Wahl in Sachsen, CDU bildet Koalition mit AfD war, weil ich glaube, das wäre tatsächlich das Schlechteste, was aus diesem neuen Parteiensystem resultieren könnte, dass sich die Konservativen irgendwann gezwungen sehen oder auch eine Öffnung sehen, mit der AfD zusammenzugehen.
Aber im Sinne von Armin Nassee wäre das vielleicht sogar hilfreich, weil dann klar erkennbar wäre, wer wo steht, oder? Und nicht die Verklumpung der Mitte droht.
Boah, also da würde ich aber entschieden widersprechen wollen. Es gehört auch zum Markenkern der Konservativen, den Pluralismus zu bejahen. Das ist zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland so geblieben. Und es ist der Markenkern der rechten Ränder, den Pluralismus abzulehnen und ihn durch einen nationalen homogenen Staat ersetzen zu wollen. Und deswegen halte ich auch das aus CDU-Sicht für unvereinbar, wenn man nicht den eigenen Markenkern aufgeben möchte. Können die natürlich machen, so, aber es wäre ein Desaster. Aber auf der anderen Seite, wir sehen natürlich gerade jetzt auch in Sachsen-Anhalt, dass die Ränder da sich verschieben. Ich möchte aber doch noch eine Sache zu dem Kommentar sagen, den wir gerade gehört haben. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Zukunft daran liegt, klare Positionen links der Mitte und rechts der Mitte zu beziehen. Und ich leite das ab von dem Wahlerfolg von Boris Johnson, jetzt gerade bei den Unterhauswahlen in Großbritannien. Der nämlich eine interessante Mischung, zumindest offensichtlich für die Wähler interessant, dort präsentiert hat. Nämlich so bei dem Thema Ausländergrenzen, EU, eher sehr konservative Punkte. Auf der anderen Seite aber beim Thema Sozialstaat, Innenpolitik sehr stark auf sozial gefärbte, politisch eher linke Konzepte gesetzt hat. Und ja, damit ist es ihm gelungen, eine breite Masse anzusprechen, obwohl er so unbeliebt war.
Aber Herr Mayer, kann man nicht sagen, das ist im Prinzip die einfache Rezeptur des Populismus?
Ja, ich glaube schon.
Also
man
nimmt sich sozusagen die populären, da kommt der Begriff ja her, die populären Elemente und alle sagen ja super, höhere Renten, kostenlose Gesundheitsversorgung und so weiter und macht im Prinzip ein ideologisch ganz verqueres Programm.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob das in dem Sinne populistisch ist. Also wenn wir Populismus verstehen als eine Bewegung, die vor allen Dingen Mehrheiten behauptet und sagt, es gibt eine vergessene, nicht beachtete Mehrheit, die sich jetzt zu ihrem Recht verhelfen muss. Da liegt aus meiner Sicht die Gefahr, dass eben randständige Positionen so laut werden, dass sie behaupten können von sich und auch glaubhaft machen können, dass sie tatsächlich eine Mehrheit sind. Und ich würde weiterhin sagen, dass zum Beispiel gerade bei migrationspolitischen Positionen weiterhin in Deutschland nicht der Fall ist. Also es gibt eigentlich keine große Mehrheit für die radikalen migrationspolitischen Positionen, um jetzt nur ein Themenfeld zu nennen, die wir bei den Populisten sehen. Das heißt, ich glaube, es ist weiterhin die Aufgabe der größeren Mitteparteien, diese Position so weit zu integrieren, wie es mit der Verfassung vereinbar ist und sich von den radikalen Positionen weiterhin auch radikal abzugrenzen. Das wird die Aufgabe für die 2020er.
Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube aber nur, das wird immer schwieriger, weil die radikalen Positionen und vor allen Dingen deren Emotionalität eine viel stärkere Bindekraft haben im Zeitalter der sozialen Medien. Ich denke, man kann das Erstarken des Populismus auf der ganzen Welt nicht ohne den Aufstieg der sozialen Medien denken.
Das ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema, nämlich die Frage, wie wir eigentlich in Zukunft debattieren werden, wie sich unsere öffentliche Debattenkultur weiterentwickelt.
Deutschlandfunk Kultur. Die Nachrichten.
Am 1. Juli 2027. Guten Tag. Die Social-Media-Nutzung wird ab heute weiter eingeschränkt. So gelten ab sofort neue Ruhezeiten, in denen die Netzwerke abgeschaltet sind. Für Volljährige ab 21 Uhr, für unter 18-Jährige bereits ab 19 Uhr. Eine entsprechende Neuregelung hatte die EU beschlossen. Man wolle sicherstellen, dass die Menschen zur Ruhe kämen, erklärte EU-Kommissionschef Emmanuel Macron in Brüssel. Zudem seien die Arbeiten an einem EU-Internet, das chinesische und US-amerikanische Anbieter weitgehend ausschließen wird, kurz vor dem Abschluss.
Tja, Nachrichten aus der Zukunft, sowas denke ich mir aus, wenn ich mit meinem Smartphone gerade im Funkloch bin. Ich bin gespannt, was meine beiden heutigen Gäste dazu sagen, der Psychologieprofessor Berthold Meyer und die Journalistin Anna Sauerbrei. 21 Uhr, Smartphone aus, mich entspannt dieser Gedanke. Sie auch?
Also ich finde den Gedanken auch herrlich. Man ist ja nun mal Mensch und schafft das nicht selber. Deswegen braucht man dann ein Gesetz. Die EU hat das ganz gut verstanden und erlässt dann solche. Ich finde es nicht total unrealistisch. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Dennoch steckt da, glaube ich, was Wichtiges drin, was auch die 2020er prägen wird. Und das ist diese große Unsicherheit, die wir im Moment spüren, zwischen der totalen Enthemmung auf der einen Seite und eben der Gegenbewegung einer stärkeren Verrechtlichung der Meinungen und dem, was gesagt werden darf und natürlich auch der zugehörigen Anbieter. Und das hat schon angefangen mit dem Netzdurchsetzungsgesetz hier in Deutschland und auch mit Initiativen auf der europäischen Ebene. Und ich denke schon, dass wir da ein neues Ausloten auch in den nächsten 10 Jahren sehen werden.
Berthold Meyer?
Also ich würde auch sagen, dass wir mehr Regulierung brauchen und sehen werden. Allerdings nicht in Bezug auf die Uhrzeit und den Konsum, aber sondern hinsichtlich der Verbreitung bestimmter Inhalte in den sozialen Netzwerken und auch Regeln des Umgangs dort miteinander. Wir dürfen nicht vergessen, soziale Netzwerke sind ja nicht einfache Medien, in denen debattiert wird, sondern soziale Netzwerke sind Firmen, die hochgradig kapitalistische Interessen haben. Diese Firmen verkaufen Werbung und sie verkaufen möglichst viel davon, wenn die Algorithmen uns die Angebote so filtern, dass wir möglichst viel Zeit auf diesen Netzwerken verbringen. Und die Algorithmen machen das, indem sie uns Content anbieten, der uns entweder empört oder bestätigt oder in irgendeiner anderen Form emotional triggert. Und das ist auch der Grund, warum die Debatte auf den sozialen Netzwerken so verroht. Das ist keine unangenehme Nebenwirkung der sozialen Netzwerke, sondern es ist eine logische Konsequenz aus den marktwirtschaftlichen Verwertungsstrukturen, die auf diesen Systemen operieren.
Also das ist das Geschäftsmodell.
Das ist quasi das Geschäftsmodell. Ja. Das ist zwar nicht unbedingt intendiert. Und da werden wir nicht anders rankommen, als durch mehr Regulierung. Und ich glaube, da kann sich Europa in den 20er Jahren auch mal gut profilieren.
Da war ja auch im zweiten Teil der Nachricht eben eine kleine Message versteckt, ja, dass die EU im Prinzip an einer Art Intranet arbeitet, ja, um die Chinesen und die Amerikaner außen vor zu halten. Wir haben auch an dieser Stelle mal wieder einen berufenen Mund gebeten, sich Gedanken zu machen. Wir haben Christian Brandes, aka Schlecki Silberstein, gebeten, eine kleine Zukunftsvision zu wagen zu unserer Debattenkultur. Er hat gerade eine Gesellschaft für Digitalethik gegründet, die mehr Kontrolle der großen Akteure und Aufklärung über Online-Nutzung fordert. Und das ist sein Szenario für die 20er.
Bis 2030 werden soziale Unruhen in der gesamten vernetzten Welt zum Normalfall werden. Die Automatisierung wird dank fantastischer KI-Lösungen in immer mehr Sektoren menschliche Arbeitskraft überflüssig machen. Was den Arbeitnehmern von früher fehlt, fließt auf die Konten der 2 oder 3 erfolgreichsten KI-Unternehmen. Mutmaßlich Facebook, Google, Amazon. Fast das gesamte Kapital der Welt wird im Silicon Valley gesammelt. Die Politik könnte diese Oligopole regulieren. Daher werden besagte Unternehmen aktiv Wahlen beeinflussen und die politischen Strömungen unterstützen, die ihnen die größte Freiheit versprechen. Opportunistische Autokraten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit kritischen Demokraten vorgezogen. Der Deal wird ungefähr so laufen. Begünstigte Politiker werden die neue Armut den üblichen Randgruppen in die Schuhe schieben. Die wahren Verantwortlichen, nämlich die Datenunternehmen, dürfen dafür ungestört arbeiten.
Schlecki Silberstein, mit seiner Dystopie kann man ja sagen an dieser Stelle. Bertolt Meyer, wenn ich Sie richtig verstanden habe, halten Sie das aber auch für gar nicht so abwegig?
Ja und nein. Ich glaube schon, dass weiterhin immer mehr Kapital in den Unternehmen liegen wird, die gerade genannt wurden, und dass das hochproblematisch ist und dass die auch politisch entsprechend agieren werden, geschenkt. Wo ich aber vehement widersprechen würde, ist dieses Narrativ, dass die künstliche Intelligenz uns die Arbeitsplätze in großem Stil vernichten wird. Das glaube ich nicht das Problem. Aus vielen Gründen, einer sei nur angemerkt, das ist der demografische Wandel. Ja, es werden Arbeitsplätze verloren gehen, aber wir brauchen auch, zumindest in den westlichen Industrienationen, gerade auch in Deutschland, immer weniger Arbeitsplätze, weil wir einfach immer weniger Menschen werden.
So. Wir werden über die Fragen der Arbeitswelt noch reden. Lassen Sie uns mal beim Digitalen und auch beim Debattenraum bleiben. Anna Sauerbrei, Sie sind ja auch häufig in den Vereinigten Staaten, haben da ganz sozusagen einen ganz guten Einblick in diese ganze Welt. Manchmal kommt man ja wirklich zu dem Gedanken, wir haben eigentlich gar keine andere Chance, als diese großen Anbieter irgendwie, weiß ich nicht, entweder abzuschotten oder zu zerschlagen oder dergleichen mehr. Oder glauben Sie an eine Zivilisierung von Facebook, Google und Co.?
Also ich bin ja grundsätzlich optimistisch, von daher glaube ich an die Zivilisierung, und ich glaube auch in den Vereinigten Staaten gibt es mittlerweile ein sehr starkes Bewusstsein für das, was ja auch beschrieben wurde, dass nämlich sehr viel Geld aus großen Konzernen in die Wahlkämpfe geflossen ist. Einige der Kandidaten der Demokraten, die jetzt antreten, um die Präsidentschaftskandidatur zu gewinnen, haben sich ja schon ganz bewusst davon abgewandt, haben gesagt, wir nehmen gar keine Spenden von Großspender mehr an, wir versuchen das mit kleineren Spenden zu bewältigen, und ich glaube, je nachdem, wie jetzt auch diese Wahl dann im nächsten November 2020 ausgeht, könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch nochmal gesetzgeberisch nachjustiert wird. Also dass jetzt das Silicon Valley die amerikanische Politik jetzt schon in der Hand hat und auch in Zukunft immer haben wird, daran glaube ich eigentlich noch nicht.
Frage ist natürlich auch, ich habe es gerade so rumformuliert, man könnte auch sagen, dass Google und Facebook, auch gerade wenn man sich anguckt, welche Personen da dahinter stehen, welche Persönlichkeiten, möglicherweise die letzten Garanten einer gewissen Liberalität sind in einem politischen Umfeld, das immer polarisierter und immer populistischer wird.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die schon bei allen politischen Äußerungen, die man hier und da dann immer mal sieht, letztlich unpolitisch sind. Also ich glaube auch diese Mechanismen, die Herr Meyer beschrieben hat, sind ja eher unintendierte Folgen dessen. Also ich glaube nicht an diese Verschwörungstheorien, dass da jetzt irgendwie was zentral gesteuert wird, sondern Leute wie Donald Trump haben die Chancen, die sich durch Netzwerke wie Twitter ergeben, erkannt, und die spielen das. Aber genauso gut kann man natürlich auch gegensteuern.
Also, dass Facebook eine Bastion der Liberalität sein soll, das würde ich so nicht stehen.
Ich denke an Leute wie Mark Zuckerberg beispielsweise und auch an die Leute, die da ganz konkret arbeiten im Silicon Valley. Das ist ja sozusagen die urbane Elite.
Ja, aber gut gemeint ist häufig das Gegenteil von gut gemacht. Also Facebook ist einer der Gründe für die Polarisierung der gesellschaftlichen Debatte und für die Verrohung unserer demokratischen Kultur. Und natürlich war das nicht intendiert, aber man kann sehr genau erkennen, dass es leider eine mittelbare Konsequenz dieses Geschäftsmodells ist. Und man muss auch sagen, es steckt in der DNA von Facebook, sich über gesellschaftliche Regeln und Normen von Höflichkeit und auch über Gesetze hinwegzusetzen. Ja, Facebook hat begonnen durch eine illegale Studentenaktivität seines Gründers. Und ich bin der festen Überzeugung, das sage ich auch als Organisationsforscher, dass so etwas, ja, was der Gründer tut, das durchdringt die Kultur eines Unternehmens. Und ich bin mir sicher, das ist auf ein Stück weit immer noch da.
Bertolt Meyer, Sie hatten gerade einen richtigen Rant gegen Facebook. Jetzt frage ich mich, was würde Rezo sagen? Facebook zerstören?
Wir müssen, da bin ich der festen Überzeugung, die sozialen Medienkonzerne, ich finde, das ist der bessere Begriff, stärker regulieren. Und zwar zum einen, was die Verbreitung von Desinformation und Fehlinformation angeht. Es kann nicht angehen, dass auf diesen Plattformen zum Beispiel Impfgegner, die diese absurden Verschwörungstheorien verbreiten, die wirklich Menschenleben kosten, dass das völlig unreguliert da ein Millionenpublikum findet. Das geht einfach nicht. Das ist moralisch verwerflich. Also aufs Tiefste. So. Und da muss was getan werden und das geht nur mit Regulierung.
Mhm. Aber Regulierung, die findet ja aller Orten statt oder zumindest an verschiedenen.
Überhaupt nicht.
Naja, es gibt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, es gibt die Europäische Kommission, die da reinschaut. Sie sagen überhaupt nicht, ich kann verstehen, wo es herkommt, weil man das Gefühl hat, es bringt nichts.
Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt still.
Ich glaube, wir stehen da noch ganz am Anfang und es ist ja ein Herumprobieren und natürlich stehen wir dann in Zeiten der Globalisierung auch immer vor der Frage, in welches nationale Recht fällt das alles überhaupt. Aber ich bin auch da irgendwie eher optimistisch, weil ich denke, der Leidensdruck wird doch immer größer. Und zu der Frage, was findet alles über die sozialen Netzwerke statt? Also wir haben jetzt schon einen großen Teil all unserer Beziehungen und unserer Kommunikation und auch unserer Einkäufe als Konsumenten ins Internet, auch in die sozialen Netzwerke geschoben. Das nächste große ist jetzt, glaube ich, die Gesundheit. Also dass sobald auch in Deutschland da der Gesundheits-App-Markt jetzt anfängt zu wachsen und auch Gesundheitsdienste stärker digital zur Verfügung stehen werden, werden sozusagen auch unsere Körper immer stärker in diese Netze hineingesagt. Und ich glaube, damit wird der Leidensdruck und auch nochmal so das Bewusstsein der Bürger dafür, dass es mit rechten Dingen zugehen muss, dass Informationen korrekt sein müssen, dass es nicht zu emotional werden darf, nochmal wachsen. Und ich glaube schon, dass der Regulierungsdruck dann auch steigt und dass sich vielleicht ja doch nochmal auch auf internationaler Ebene dann, wenn die USA mitmachen würden, vielleicht auch eine gemeinsame Regulierung finden lassen könnte. Das wäre sozusagen meine positive Utopie für die 2020er Jahre.
Bertolt Meyer nickt und ich weiß nicht, wie stark Sie dann eher in den dystopischen Gedanken hängen, die wir ja im Prinzip seit allen Filmen der 80er Jahre kennen, die sich irgendwie so mit technischer Entwicklung befassen. Und letztendlich, ich meine, Anna Sauerbrei, was Sie beschreiben, diese ständige Vernetzung, ich meine, irgendwann sind wir in der Matrix und merken es vielleicht gar nicht mehr.
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, was passiert, was vielleicht auch eine 2020er Vision ist, dass natürlich immer mehr Menschen immer stärker davon abhängig werden. Also wir haben jetzt noch, auf Facebook ist ja gerade eher die ältere Generation, also fast eher die Generation von Herrn Meyer und mir.
ich darf jetzt aber mal aktiv unserem Publikum auch nochmal erklären, dass Sie so alt gar nicht sind.
Jahrgang 79, aber so halt die 30, 40 sind. Und wenn man sich jetzt dann Studien anguckt, wie die Jugend, mit diesen Geräten umgeht, dann sieht man halt, dass wir ja sozusagen noch das merken, wenn uns da was Falsches eingespielt wird von den Impfgegnern zum Beispiel, weil wir nämlich parallel noch andere klassische Medien nutzen. Wir hören Radio, wir lesen den Tagesspiegel alle und gucken Fernsehen und die Tagesschau. Und das machen die jungen Leute natürlich zunehmend weniger. Von daher, und die sind auch schlechter darin, Informationen zu bewerten. Also sie können schlechter als unsere Generation unterscheiden, was jetzt sozusagen die falsche Impfgegner-Information ist und was vielleicht eine seriöse Information von einer Krankenkasse.
Ja, aber wenn Sie das so beschreiben und wenn wir auch nochmal drüber nachdenken, wie entwickelt sich eigentlich auch politisch unser Land, unsere Gesellschaften, wie entwickeln die sich weiter, dann spricht das ja eigentlich dafür, dass wir davon ausgehen müssen, dass sich das alles weiter in Teilöffentlichkeiten aufteilt, die vielleicht irgendwann miteinander gar nicht mehr in der Lage sind zu kommunizieren.
Ja, und ich möchte nochmal betonen, Teilöffentlichkeiten nicht im öffentlichen Raum, sondern auf Plattformen, die Wirtschaftsunternehmen gehören, die damit handfeste marktwirtschaftliche Ziele verfolgen. Nämlich, dass wir alle möglichst viel Zeit auf ihren proprietären geschlossenen Plattformen
verbringen. Ja, wobei sie ja die Inhalte nicht selber herstellen.
Nein, aber sie kuratieren sie.
Sie kuratieren sie und sie kuratieren sie immer mehr zum Nachteil von uns, den seriösen Medien sozusagen.
Und der Gesellschaft, würde ich sagen.
Und damit natürlich auch irgendwo der Gesellschaft, aber auch das wäre natürlich ein Punkt, wo Regulierung ansetzen könnte. Ne?
Also dass man zum Beispiel schon mal sagt, der Algorithmus, der interessiert uns. Die Öffentlichkeit, solange es sie noch gibt, also ich meine, so wie Sie das gerade beschreiben, habe ich auch den Eindruck, wie lange können wir denn eigentlich dann noch von der Öffentlichkeit und einem in gewisser Weise homogenen Interesse einer Öffentlichkeit sprechen, wenn es irgendwann so auseinanderfällt. Dann sind die Impfgegner vielleicht irgendwann für sich ihre eigene Öffentlichkeit. Aber wie kann man da politisch reingehen, ohne letztendlich, und da bin ich wieder bei der Anfangsnachricht, die ich hineingespielt habe, ohne wirklich massiv zu regulieren.
Na, die Beschränkung der Zeiten ist, glaube ich, eben nicht das Problem, sondern es geht darum, wahr und falsch zu filtern. Und da sind wir, haben wir, glaube ich, eher ein Durchsetzungsproblem, als dass wir tatsächlich ein Problem haben damit, dass wir nicht wissen, was wir da nicht lesen wollen. Also wir wollen keine Meinungsbeiträge lesen, die heute schon gegen Gesetze wie den Volksverhetzungsparagrafen verstoßen. Dafür braucht man gar kein neues Gesetz, es muss nur ordentlich durchgesetzt werden. Das heißt, die Strafzahlungen, die ein auch amerikanischer Anbieter hier im europäischen Raum zahlen muss, wenn er sowas zulässt, dass es verbreitet wird oder auch Falschinformationen zulässt, dass sie verbreitet werden, die müssen eben wachsen, bis es sich irgendwann wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Entgegen sozusagen dieser anderen wirtschaftlichen Logiken, die Herr Mayer ja beschrieben hat.
Berthold Mayer, Sie sind ja nicht nur Wissenschaftler, sondern auch DJ. Elektro ist so Ihr Feld. Und das ist ein bisschen mehr als ein Hobby.
Ja. Es ist ein bisschen mehr als ein Hobby, soweit es meine Zeit zulässt.
Okay.
Ich kann natürlich hier, was die Entwicklung der Musik angeht, auch schlecht in die Glaskugel gucken. Aber das ist, glaube ich, eines der Bereiche, wo das Internet ein totaler Segen ist. Das Internet und die neuen Technologien. Ja, also junge Menschen können heute in Studioqualität zu Hause selber Musik komplett am eigenen Laptop produzieren und können das vertreiben, ohne auf ein Major-Label angewiesen zu sein. Und dabei entstehen immer wieder ganz neue, interessante Stilrichtungen. Die Musik hat sich unglaublich diversifiziert, verbreitert, in verschiedene Nischen vorgedrungen, Genregrenzen überwunden. Und das ist etwas ganz Tolles. Und das erlebe ich auch wirklich als einen sehr demokratischen und kreativen Prozess.
Mhm.
Und ich hoffe, davon sehen wir mehr. Noch von mehr interessanten Dingen, wo man sagt, so, boah, das klingt ja abgefahren.
Ja, ist die Frage, ob es dann noch Profis gibt, die damit auch schaffen, Geld zu verdienen. Ne? Also ich glaube, das ist so eine offene Frage auch für die 2020er Jahre.
Ja, aber die Frage, ob man sie braucht. Ne?
Ja, aber also auch da bin ich ein bisschen optimistisch. Wenn ich zum Beispiel schaue, die Leute, denen ich so im Internet und auch auf YouTube folge, die wirklich mit Herzblut Musik produzieren, die haben inzwischen ganz neue Einnahmequellen generieren können, die völlig unabhängig von den traditionellen Vermarktungswegen sind. Es gibt so diese Plattformen, wo man Künstler, Leute, die zum Beispiel einen YouTube-Kanal betreiben, durch eine monatliche kleine Zahlung dauerhaft unterstützen kann. Patreon zum Beispiel. Und ich glaube, für sowas werden wir noch viel, viel mehr sehen. Und das funktioniert ganz gut. Mhm. Also so viele Leute, die wirklich mit viel Herzblut ihre eigene Kunst im Internet einfach nur anbieten, können davon inzwischen leben, ohne Major-Label und ohne die ganze Zeit auf Tour zu gehen. Und da bin ich dann wiederum optimistisch. Mhm.
Wir können uns ja nochmal andere Kulturbereiche anschauen. Wir haben mal unseren Filmredakteur hier beim Deutschlandfunk Kultur gebeten, einen Ausblick zu wagen, wie sich das Kino, ich weiß gar nicht, ob man noch Kino sagen wird, aber wie sich das Kino entwickeln wird. Patrick Wilinski.
Die größte ästhetische Änderung in den nächsten Jahren wird die Fahrt ins Uncanny Valley des digitalen Filmemachens werden. Techniken wie De-Aging und die digitale Reanimation von bereits verstorbenen Schauspielern sind längst keine netten Tricks mehr, wie wir es bei Star Wars oder The Irishman gesehen haben. Produzenten träumen von einem Spielfilmkino aus der Festplatte. Ein ganzer Strauß von ethischen Fragen schließt sich da an. Wem gehört das Abbild eines Schauspielers? Sind die Zuschauer bereit, ewig junge Abbilder von Schauspielern als Emotionsträger zu akzeptieren? Also, um es kurz zu machen, wie wird es aussehen, das posthumane Kino?
Posthumanes Kino.
Auch mal wieder so ein neuer Film mit Alain Delon oder James Stewart von mir aus gerne.
Ich meine, früher musste man richtig Geld investieren beim Schönheitschirurgen, damit die Jugend ewig bleibt. Nein, aber ich bin, dieser Begriff posthumanes Kino klingt ja auch erstmal eher scary, oder?
Für mich schon, und ich glaube auch, dass es da bestimmt dann irgendwann wieder eine kleine Gegenbewegung in der Nische geben wird, weil ja gerade das Altern auch so seinen Reiz hat im Kino. Also gerade wenn man Hollywood-Schauspieler hat oder auch deutsche Schauspieler, denen man schon seit Jahrzehnten dabei zuguckt, wie sie älter werden, wie sie dann manchmal neue Rollen entdecken, wie manche ganz spät im Alter nochmal ganz tolle Charakter auch spielen, eben durch diese Lebenserfahrung, auch durch die veränderten Gesichter, wo sich das Leben so richtig eingeschrieben hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganz verschwindet, auch wenn es natürlich auch über wieder die sozialen Medien, über Instagram, über das Photoshoppen eines jeden Selfies, was man da irgendwie hochstellt und das Durchfiltern, so eine gewisse Künstlichkeit in die Ästhetik einzieht, an die man sich auch gewöhnt. Aber ich würde einfach hoffen, dass es so eine humane Gegenbewegung gibt, wo man es dann auch wieder schön findet, wenn dann ein alternder Schauspieler auf der Bühne erscheint oder auch im Fernsehen oder auf Netflix.
Ich fand den Begriff des Uncanny Valleys in dem Beitrag gerade interessant, weil das Uncanny Valley ja das Phänomen beschreibt, dass Dinge, die immer menschenähnlicher werden, immer angenehmer von der Wahrnehmung her sind. Und dann gibt es aber so einen Punkt, wo etwas fast echt aussieht, aber nicht ganz. Und das finden die Leute dann total abstoßend und eklig. Ja, das ist dieser Absturz des Mögens und diese Delle in der Kurve nach unten, das ist das dann sogenannte Uncanny Valley. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ein Publikumserfolg sein wird, wenn die Leute wissen, es ist nicht echt. Und zweitens, es vielleicht auch nicht ganz perfekt aussieht, denn die Menschen wollen schon auch Authentizität. Ich finde, das ist einer der wesentlichen Trends, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Dieses ganze, oh, es ist alles handgemacht und irgendwie schön und natürlich. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Gegenbewegung, so eine kulturelle Gegenbewegung gegen all diese anderen Probleme, die wir haben. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine Menge Leute gibt, die damit wenig anfangen werden können.
Mhm, okay. Ich mache das nochmal geostrategisch auf, dieses Thema. Weil im Moment ist noch so klar irgendwie, auch wenn Patrick Wilinski, unser Filmredakteur, irgendwo hinguckt, dann guckt er ganz stark natürlich nach Westen, nach Hollywood. Wird es irgendwann eher Bollywood?
Es ist ja jetzt schon so, dass Bollywood-Filme sehr erfolgreich sind, auch in Europa. Und sicherlich wird es da eine gewisse Annäherung noch der Kulturen geben. Ich glaube, die kulturellen Unterschiede sind schon sehr groß und jedes Land wird irgendwie so seine eigene Kino- und Filmkultur bewahren, eben weil es so nationale Eigenheiten gibt, auch nationale Befindlichkeiten, Emotionen, die man dann doch eher am besten irgendwie mit einer nationalen Filmindustrie auch aufgreifen und nachstellen kann. Und auch das deutsche Kino ist ja nie weg gewesen, auch wenn in Hollywood so viel mehr Geld und Marketing-Power drinsteckt.
Aber es ist doch abzusehen, wenn wir in die Zukunft schauen, obwohl wir das echt schlecht können, dass immer mehr Filme von eher diesen Streaming-Anbietern, Netflix und Co. produziert werden und dass es sehr bald so sein wird, dass die auch mehr Geld in die Hand nehmen als die großen Hollywood-Studios. Mhm. Und das kann man problematisch finden, aber ich beobachte doch auch, und das finde ich sehr interessant, dass gerade so eine Firma wie Netflix sehr viel Geld in die Hand nimmt, um in verschiedenen Ländern lokal mit lokalen Drehbüchern und lokalen Schauspielern groß produzierte Serien zu machen. Zum Beispiel 3% aus Brasilien oder Dark aus Deutschland oder The Rain aus Dänemark. Und das sind Sachen, die finden dann erstaunlicherweise über Netflix ein internationales Publikum. Ja, das finde ich ganz interessant, ehrlich gesagt. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Trend sich fortsetzt.
Wir schauen in die große Glaskugel. So werden die 20er Jahre, haben über Film gesprochen, haben über Politik gesprochen, haben über alles Mögliche gesprochen. Aber natürlich, wenn man über Film gesprochen hat, muss man auch über Literatur sprechen. Weiter meine Gäste hier, Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel, Berthold Meyer, Psychologieprofessor in Chemnitz. Und wir haben einen kleinen Input, der kommt von unserer Literaturredakteurin Wiebke Poromka.
Wenn es um die Zukunft der Literatur geht, sind die Prognosen eindeutig. Stagnation, Verfall, Untergang. Verlage gibt es allenfalls noch für vegane Kochbücher, alles andere übernimmt Netflix. Diese ewige Krisenbeschwörung ist natürlich kompletter Unsinn und ein Irrtum zudem. 2030 wird sich der Buchmarkt konsolidiert haben. Weniger Titel wird es ganz sicher geben, dafür aber aufwendig gestaltetere Bücher, die man nicht nur gern liest, sondern ebenso gern anfasst und besitzt. E-Books? Was war das noch gleich? Konzernverlage werden durch ihr ewiges Jagen nach international tauglichen Bestsellern und durch Umsatzdruck nicht nur gesichtslos geworden, sondern weitgehend bankrott gegangen sein. Wer überlebt und floriert? Mittlere und kleinere Verlage mit engagierten Verlegerinnen und Verlegern, denen es um die Sache selbst geht. Die Literatur nämlich.
Interessant ist es eigentlich, eigentlich ja auch wieder ein Szenario der Dezentralisierung, Berthold Meyer, wie Sie das auch gerade beim Film aufgemacht haben.
Ja, beziehungsweise der stärkeren Bespielung von Nischenmärkten. Ich glaube wirklich, dass das ein starkes Geschäftsfeld der Zukunft ist, dass eher kleine Unternehmen eine ganz besondere Nische finden. Und ich glaube, dass da kann man auch Anzeichen in der Literatur erkennen, dass es immer mehr so kleine Verlage gibt, die so eine ganz bestimmte Nische bespielen und das sehr erfolgreich machen. Und ich sehe das bloß als ein weiteres Symptom für so die zunehmende Ausdifferenzierung, ich will nicht sagen Polarisierung, aber Ausdifferenzierung der Gesellschaft in eher so homogene Subgruppen und Kulturen. Und ich glaube, da ist wirklich was dran, so schlecht ich das beurteilen kann, als jemand, der sich wirklich wenig mit Literatur auskennt. Mhm.
Der lieber auf Papier oder lieber als E-Book liest?
Ehrlich gesagt, lieber als E-Book.
Okay, hat keine Zukunft, haben wir gerade gelernt. Anna Sauerbrei, wie ist es bei Ihnen?
Lieber auf Papier, wobei ich glaube auch da, das ist dasselbe wie mit der Zukunft sozusagen der politischen Medien. Mir ist es eigentlich egal, in welcher Darreichungsform das kommt. Also ob ich es mir dann jetzt am Ende von einer Roboterstimme vorlesen lasse oder ob ich es mir auf dem iPad durchlese oder ob ich tatsächlich ein Papierbuch in der Hand habe. Es kommt ja letztlich darauf an, dass es noch qualitative Inhalte geliefert werden, also Dinge, für die sich die Leute wirklich begeistern können. Und da denke ich, wird es auch zu so einer Ausdifferenzierung wahrscheinlich kommen. Wobei im Moment sieht man ja auch, dass sich schon immer wieder so wahnsinnige Bestseller dann auf den Markt kommen, die dann tatsächlich alle gelesen haben, sodass man auch wieder Gesprächsstoff hat.
Das ist für mich eine Frage, die sich da stellt. Wenn sich alles immer stärker ausdifferenziert, und wir haben das jetzt in verschiedenen Themenfeldern konstatiert, dass das wahrscheinlich die 20er bestimmen wird. Wo bleiben die Anker, wo bleibt die Orientierung? Also die Bestsellerliste ist ja wunderbar, da weiß man auch immer, das lesen die anderen. Man kann sich irgendwie einordnen, man hat ein Mittagsessengespräch, wenn alle in ihrer Nische sind, dann wird das irgendwann, da muss man halt mit seinen Nischenfreunden Mittagessen.
Muss man, aber ich glaube, das ist ja trotzdem noch so Massenerfolge von Krimi-Autoren, Thriller-Autoren oder auch so Sachbuchautoren wie Harari geben wird, wo dann wirklich, also die dann noch gibt es ja auch den stationären Buchhandel. In einzelnen Punkten ist er ja auch fast dann wieder erfolgreich. Auch Amazon und seine Algorithmen führen dazu ja, dass ja sehr viele Leute über diese Empfehlungskultur auch wieder auf dieselben Dinge gelenkt werden. Also, dass da so die Masse total zerfällt, das sehe ich noch nicht.
Deutschlandfunk Kultur, der Tag, an dem wir ausnahmsweise mal nicht nur auf die Themen des heutigen Tages schauen, sondern einen Ausblick versuchen. Und vielleicht wird das ja eine Nachricht sein am 3. Februar 2028.
Deutschlandfunk Kultur, die Nachrichten.
Am 3. Februar 2028, guten Tag. EU-Ratspräsident Sebastian Kurz hat die USA und China für den wachsenden Druck auf die Europäische Union kritisiert. Es könne nicht angehen, dass souveräne Mitgliedstaaten gezwungen würden, sich entweder der Freiheitsallianz oder dem Seidenstraßenbündnis anzuschließen. Nach dem Ende der NATO gäbe es für Europa keine selbstverständlichen Allianzen mehr, so Sebastian Kurz.
Nachrichten aus der Zukunft. Ich gebe zu, ich habe mal wieder etwas meine Fantasie spielen lassen. Ich erfinde ja auch immer für aktive Politiker der Gegenwart neue Jobs. Sebastian Kurz, EU-Ratspräsident. An meiner Seite weiter der Psychologieprofessor Berthold Meyer und Anna Sauerbrei, Journalistin beim Tagesspiegel, Kolumnistin auch bei der New York Times. Wie absurd ist diese Nachricht?
Also ich glaube nicht an das Ende der NATO. Sebastian Kurz wird sicherlich noch weit kommen, vielleicht auch eines Tages Ratspräsident werden. Und ich bin ein bisschen optimistischer, was diesen großen Gegensatz zwischen den USA und China angeht. Also im Moment, finde ich, stehen die Zeichen da eher auf eine leichte Entspannung. Natürlich weiß man nie, was Donald Trump als nächstes tut und wenn er dann 2020 wieder Präsident geworden ist, was er dann als nächstes tut. Aber ich glaube, die Erkenntnis sickert so ein bisschen ein, dass die Interdependenzen im Welthandel, der Zwang zur Kooperation, sowohl in Handelsfragen als auch in Fragen der Klimaforschung, dem werden sich auch diese beiden Großmächte im nächsten Jahrzehnt nicht entziehen können. Und wir haben ja jetzt gerade frisch eine weitere Eskalationsstufe im Handelskrieg abgesagt gesehen. Und ich glaube, es ist vielleicht ein Zeichen für vorsichtigen Optimismus, dass die beiden doch irgendwie zusammenarbeiten werden müssen.
Aus praktischen Gründen ja, aber es bleibt ja doch ein großer Systemkonflikt. Unterschiedliche Ansätze.
Also da würde ich mich auch anschließen, ja. Also ich glaube schon, dass wir da auch auf abstrakter Ebene einen großen Wettbewerb zwischen zwei völlig unterschiedlichen Systemen haben. Nämlich auf der einen Seite eine Einparteiendiktatur mit einer krassen marktwirtschaftlichen Komponente, die vor allen Dingen für den Konsumenten gedacht ist, und auf der anderen Seite den völlig entfesselten neoliberalen Kapitalismus à la Trump, wie wir ihn momentan mit einer nationalen Färbung, wie wir ihn momentan in den USA sehen. Mhm. Aber ich tue mich so ein bisschen schwer mit einer optimistischen Vorhersage darüber, dass sich USA und China irgendwie in Zukunft berappeln werden miteinander, aber ich glaube trotzdem, dass da noch Platz ist für ein drittes Konzept.
Nämlich
ein europäisches, dass man sagt, wir gehen vielleicht nicht mit allen wirtschaftlichen Zwängen mit, Aber wir setzen ein Gegenmodell, dass wir zeigen, es gibt ein politisches Konzept des Pluralismus, das funktioniert über Verträge und nicht über Einschüchterung und Gewalt. Da passiert ein menschenwürdiges und menschengerechtes Leben und vielleicht eine etwas geringere Spaltung zwischen Arm und Reich, als wie wir das in den USA als auch in China beobachten können, aufgrund eines anderen politischen Systems und hoffentlich dann auch immer noch einer anderen politischen Kultur. Ich glaube schon, Herr Mayer, dass Europa da eine Chance hat.
Das ist jetzt so Nullerjahre, was Sie da gerade sagen, ne? Als man dachte, Europa als Weltmacht oder so als Vorbild.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, aber so als, zumindest als Vorbild für andere.
Ja, im europäischen Wesen soll die Welt genesen. So weit gehe ich dann auch nicht. Aber warum nicht auch an einer optimistischen Vision festhalten als etwas, wo die Leute drauf hinsteuern können, gerade wenn es drumherum eher ein bisschen dunkler wird.
Wir haben eine der führenden Stimmen der deutschen außenpolitischen Analyse eingeladen, sich über diese Fragen Gedanken zu machen, welche Konflikte die 20er Jahre bestimmen werden. Daniela Schwarzer von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Das kommende Jahrzehnt wird insbesondere von der Entwicklung Chinas geprägt werden. China strebt nach einer Art Vorherrschaft in der Welt. Das wird sich ausspielen im Konflikt mit den USA. Aber natürlich wird auch Europa die Folgen davon zu spüren bekommen. Für Europa wird entscheidend sein, ob es sich im Inneren stärken kann und dann auch nach außen geeinter auftreten kann. Und natürlich die Frage, wie stark China wirklich wird. Im Moment gehen wir davon aus, dass sich Chinas Stärke und letztendlich auch wachsende Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Technologie und Digitalisierung in eine weltweite Machtzunahme Chinas übersetzt. Aber gleichzeitig ist China auch im Inneren von Risiken geprägt. Das heißt also, es kann auch dort zu sozialen Verwerfungen kommen. Die Wirtschaftsentwicklung kann verlangsamen oder sogar einbrechen. Und wenn das so ist, dann ist die Frage, ob China mit der gleichen Kraft seine eigene Entwicklung vorantreiben kann. Die Ziele hat die jetzige chinesische Regierung ganz klar definiert. Und wenn die umgesetzt werden, dann heißt das, dass Europa an Einfluss deutlich verliert. Aber die Frage ist, ob China das gelingt und ob Europa da genug gegenstellen kann.
Also so einige Fragezeichen auch von Daniela Schwarzer, aber schon aber auch mit der Tendenz, da kommt das asiatische Jahrzehnt, wobei aber lustigerweise das ja auch im Prinzip seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gesagt wird.
Ja, ich glaube, also die Wirtschaftsentwicklung, das Bevölkerungswachstum und auch der Machtanspruch sprechen dafür. Andererseits glaube ich schon, dass auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass Demokratien eben doch am Ende das stabilste System sind. Und jetzt sind viele Thesen mit Bezug auf China nicht aufgegangen. Also sozusagen der Wandel
durch Handel
oder auch einfach der Wandel durch das Wachstum der Mittelschicht. Hatte man ja lange Zeit erwartet, dass die chinesische Mittelschicht, wenn sie erstmal wohlhabend genug ist, schon den Geschmack für Demokratie bekommen würde, sich dann auch auflehnen würde gegen das System. Das scheint nicht einzutreten.
Darf ich da mal ganz kurz einhaken an diesem Gedanken? Weil das könnte ja auch interessant sein. Wir gehen ja immer davon aus der europäischen Perspektive, also sozusagen vorbildlich zu leben, das wird sich schon übertragen. Es könnte aber auch andersrum sein, dass man zum Beispiel sieht, China mit diesem unitaristischen System, also Wohlstand ohne große persönliche Freiheit, ist vielleicht sogar ein attraktives Transfermodell auch Richtung Europa.
Naja, fragen wir mal die Leute in Hongkong, ob sie das so attraktiv finden. Also ich glaube, wenn man einmal die Freiheiten hat und weiß, was es bedeutet, wenn man droht, sie dann wieder zu verlieren, wie die Bürger in Hongkong das ja jetzt im Jahr 2019 gesehen haben, als China da stärker die Hand drauflegen wollte, dann wehren sie sich dagegen. Und ich glaube auch, wenn es natürlich hier in Europa auch immer wieder an den Rändern, gerade auch an den populistischen Rändern, dann so eine China- oder auch Russland-Verehrung gibt und es so dargestellt wird, sei das alles ganz furchtbar effizient und effizienter als das System, was wir haben, bin ich da doch relativ überzeugt, dass sich die Europäer das nicht nehmen lassen werden und auch nicht eintauschen werden wollen.
Ja, ich bin da nicht ganz so optimistisch, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon, dass für Politiker einer Couleur von zum Beispiel Erdogan oder aber auch Viktor Orban so ein chinesisches Modell, ja, wirtschaftlicher Wohlstand, wirtschaftlicher Aufschwung, eine zufriedene Gesellschaft mit einem unitaristischen Einparteiensystem, dass das durchaus für diese Menschen eine Anziehungskraft hat. Aber ich finde das Beispiel mit Hongkong sehr, sehr interessant und wichtig. Da wird sich sicherlich einiges noch dran zeigen, wie sich das entwickelt. Denn wenn ich richtig informiert bin, ist es doch so, dass Hongkong spätestens 2047 vollkommen zurückintegriert in Anführungszeichen, in China wird. Das heißt, egal wie die Leute da jetzt gerade gegen das chinesische System zu Recht meiner Meinung nach auf die Straße gehen. Die Zeit spielt da für Zentralchina. Ja, weil die haben jetzt noch so, die gucken sich das noch ein paar Jahre an und dann passiert das automatisch.
Sagt Berthold Meyer hier im Deutschlandfunk Kultur bei unserem Ausblick auf die 20er Jahre. Und ich hätte mal wieder eine Message aus der Zukunft.
Deutschlandfunk Kultur. Die Nachrichten.
Am 4. Juni 2029. Guten Tag. Die Hansestadt Bremen hat beschlossen, Bremerhaven als Siedlungsgebiet aufzugeben. Angesichts des rasant steigenden Meeresspiegels sei man technisch nicht länger in der Lage, die Gebiete vor Hochwasser zu schützen, heißt es in dem Beschluss der Bürgerschaft.
Also wenn Sie uns gerade in Bremerhaven hören, bitte nicht die Koffer packen. Das war jetzt nur ein Gedankenspiel. Aber die Frage an meine Gäste heute, Berthold Meyer und Anna Sauerbrei, so ganz absurd ist das perspektivisch nicht. Vielleicht nicht im Jahr 2029, aber so ein bisschen später.
Ja, ich glaube schon, dass es sehr, sehr schwierig wird, die Klimaziele noch zu erreichen. Also das ist tatsächlich ein Bereich, in dem ich jetzt auch nach Ende der Madrider Klimakonferenz ganz gegen meine Natur eher pessimistisch bin. Ich glaube, es gibt da große Widerstände einfach zwischen der Jetzt-Politik, tatsächlich Politik für die Zukunft zu machen. Es gibt wenig Bereitschaft auch in Deutschland, denen, die jetzt leben, kleine Einschränkungen aufzubürden, um die Zukunft zu sichern. Von daher glaube ich tatsächlich, dass es passieren kann, dass wir in den 2020er Jahren vor allen Dingen eine Anpassungsmaßnahmen sehen werden. Dazu kann dann im äußersten Fall eben auch die Aufgabe von bestimmten Küstengebieten oder Halligen in Deutschland gehören.
Und wir diskutieren das jetzt gerade vor dem Hintergrund einer nicht so erfolgreich gelaufenen Klimakonferenz in Madrid. Und ich habe einen ganz deprimierenden Einspieler aus dem Archiv an dieser Stelle. Unsere Reporterin vom Klimagipfel in Kopenhagen, das war 2009, der erste Klimagipfel mit Barack Obama. War mal im Amt, große Hoffnung damals und dann das.
Today we've made a meaningful and unprecedented breakthrough to confront the threat of climate change.
Obama spricht von gemeinsamer Verantwortung, doch seinen Worten sollen keine Taten folgen und schon gar kein Durchbruch. Amerika legt sich in Kopenhagen auf keine Reduktionsziele fest. Die bisher größte Klimakonferenz endet mit einer Abschlusserklärung, in der keine rechtlich bindenden Emissionsziele stehen. Lediglich auf die Finanzhilfe für die Entwicklungsländer konnten sich die Teilnehmer in Kopenhagen einigen.
Unsere Reporterin Ende 2009, Berthold Meyer, leider klingen die Berichte von der gerade beendeten Klimakonferenz in Madrid im Prinzip genauso.
Ja, aber das ist in der Natur des Menschen. Das ist ein typisches Commons-Dilemma. Aus Sicht der einzelnen Staaten und ihrer wirtschaftlichen Entwicklung ist es so, dass der einzelne Staat den maximalen Vorteil hat, wenn die Ressourcen total rücksichtslos ausgebeutet werden. Und das Beste für den einzelnen Staat ist, wenn alle anderen Staaten Klimaschutz machen, nur man selber nicht. Und weil das aber aus der Perspektive von jedem Staat so aussieht, macht niemand genug Klimaschutz. Und das ist ein ganz typisches Phänomen, das kann man auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel mit der Regulierung der internationalen Fischbestände, das funktioniert auch nicht so und da gibt es noch viele andere Beispiele für. Und deswegen halte ich das, auch wenn es jetzt sehr überspitzt war, für ein realistisches Szenario. Es hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, mit solchen Commons-Dilemmata umzugehen und das wird auch wahrscheinlich auch in Zukunft nicht funktionieren.
Aber was heißt das denn in der Konsequenz dann?
Dass wir den Laden vor die Wand fahren.
Naja, oder dass zumindest dieses System der Klimakonferenzen der UNO einfach nicht geeignet ist, um dieser Menschheitsaufgabe gerecht zu werden. Ich klaue diesen Gedanken von Herfried Münkler, den hat er nämlich auch bereits 2009 geäußert.
Schon möglich. Also es kann natürlich sein, dass sich einfach durch die verschiedenen Pro-Klimaschutzbewegungen in den einzelnen Ländern dann der Druck größer ist als sozusagen der Druck, den die Delegierten einzelner Staaten empfinden, wenn sie auf so einer Konferenz rumsitzen und nichts haben, als sich gegenseitig unter Druck zu setzen. Also ich glaube, es ist eher die Wucht von Fridays for Future und anderen Bewegungen, die das dann nach vorne bringen wird in den einzelnen Nationalstaaten.
Lassen Sie uns mal darüber sprechen, was in den Staaten passieren müsste, auch von der Debatte her, von der politischen. Wir haben Mark Lawrence, den wissenschaftlichen Direktor des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung Potsdam, um seine Einschätzung gebeten, wie die Klimakrise die 20er beeinflussen wird.
Ich vermute, das Leben in Deutschland wird sich eigentlich nicht so viel verändert haben, bis auf, dass es wahrscheinlich eine größere Polarität denen gegenüber, die eine große Sorge haben, um die weitere Entwicklung in Bezug auf Umwelt und die, die mehr die Sorge machen in Bezug auf die industrielle und ökonomische Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und wissen nicht wirklich, wie man zurechtkommt, die beide zusammenzubringen.
sagt Mark Lawrence. Kriegen wir das hin, die Leute zusammenzubringen in diesem Sinne, in dieser politischen Debatte?
Ich glaube, es wird ein sehr schwieriger Weg werden. Wo ich so ein bisschen die Vorteile sehe, ist, dass bestimmte Instrumente jetzt schon installiert sind. Also das ist einmal der Emissionshandel auf europäischer Ebene. Das ist jetzt der CO2-Preis, der in Deutschland mit dem Klimapaket eingeführt wurde. Und ich glaube, jetzt ist es viel einfacher für die Politiker, solche Verteilungsspiele zu machen. Ne?
Also man kann
die Schraube ein Stückchen weiter drehen, gucken, was passiert, wie groß sind auch die Widerstände in der Bevölkerung. Dann dreht man wieder ein bisschen zurück, dann macht man vielleicht noch einen zusätzlichen Umverteilungsmechanismus, wie jetzt mit der Pendlerpauschale oder vielleicht noch einen ganz großen zusätzlichen Sozialausgleich. Und ich glaube, jetzt sind die Instrumente da und man kann das gegeneinander abwägen, justieren. Darin sehe ich einen Vorteil.
Ich glaube, der Klimaschutz wird nur dann wirklich gut funktionieren können, wenn er mit zwei Dingen verknüpft wird. Das erste ist wirtschaftliches Wachstum, dass man dadurch neue Industrien, neue Betätigungsfelder erschließt.
Die aber dann CO2-freies wiederum, Wachstum.
Ja, aber das, ne, so Green Tech, Green Deal, solche Dinge. Und auf der anderen Seite, dass man es einigermaßen sozialverträglich geregelt kriegt. Ne? Also es gibt eine Menge Menschen, die wenig verdienen, die auf dem Land leben, zum Beispiel auf das Auto einfach schlicht und einfach angewiesen sind und die unter einer höheren zum Beispiel Bepreisung von Benzin deutlich stärker zu leiden haben als der gut verdienende Stadtmensch.
Aber ich glaube, Herr Mayer, da lügen wir uns alle gemeinsam in die Tasche, dass das alles gemeinsam gelingen wird.
Naja, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass das gelingen wird, aber ich glaube, auch wenn man guckt, irgendwie wie zum Beispiel die Gelbwesten-Proteste in Frankreich entstanden sind, ja, dann müssen diese Dinge gegeben sein. Und gerade, und ich stimme Frau Sauerbreit zu, dass die ersten wichtigen Instrumente, um das potenziell möglich zu machen, jetzt so langsam installiert werden, auch auf europäischer Ebene. Und es wird sich zeigen, wie die genutzt werden.
Aber stimmt, für irgendjemand muss es kosten, sonst bringt es nichts. Also diese ganzen Bepreisungsmodelle funktionieren nur, wenn es für irgendjemanden teurer wird.
Was gibt's wohl am Tag der Arbeit vom 1. Mai zu berichten, wenn wir das Jahr 2025 zählen?
Deutschlandfunk Kultur. Die Nachrichten.
Am 1. Mai 2025. Guten Tag. Die Gewerkschaften begrüßen das Ende der 40-Stunden-Woche. Es sei ein entscheidender Schritt nach vorne, Arbeit künftig über Bildschirmaktivität genau zu messen und nicht länger entlang der formalen Stundenzahl, sagten Redner bei den offiziellen Veranstaltungen zum Tag der Arbeit. Kritik an dem Schritt gab es bei der revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin-Kreuzberg. Tausende Teilnehmer verbrannten demonstrativ Smartphones und beschädigten 5G-Sendemasten.
Ich freue mich immer, dass ich zumindest ein kleines Schmunzeln auf ihre Gesichter zaubern kann mit meinen kleinen fantastischen Ausblicken in das nächste Jahrzehnt. Ja. Auf welcher Demo wären Sie gewesen, Bertolt Meyer?
Auf keiner. Ich finde den Ausblick extrem gut, weil auf der einen Seite das schon ein Trend ist, dass, den wir momentan sehen, dass die Leute weniger arbeiten wollen und tatsächlich dafür auch bereit sind, auf Lohn zu verzichten. Und ich glaube, für dieses Ziel sind die Menschen auch bereit, eine Menge in Kauf zu nehmen. Auch zum Beispiel einer immer stärkeren Überwachung von Arbeitsaktivitäten durch den Arbeitgeber, die auch immer leichter wird durch die neuen Technologien. Wir sehen es jetzt schon im Kontext der Digitalisierung. Arbeit wird verdichtet, Steuerung und Überwachung steigt und es stresst die Leute subjektiv. Und deswegen haben viele Menschen auch das Bedürfnis, weniger arbeiten zu können. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird. Ich glaube nicht, dass uns die Arbeit ausgehen wird. Aber ich glaube, so dieser Trend, dass Menschen versuchen, mehr Freizeit drumherum und nicht einfach nur Arbeit als Tausch von Lebenszeit gegen Geld zu sehen, der Trend wird sich eher noch verstärken. Mhm.
Sie haben das jetzt so interpretiert, Abschied von der 40-Stunden-Woche, dass es bedeutet, man arbeitet auch weniger. Ich habe jetzt gerade so auch mal ein bisschen rumgesponnen, gerade so in bestimmten Kreativberufen, deswegen auch Bildschirmarbeitszeit, dass da manche sagen, hey, dann sehen die endlich mal, wie viel ich wirklich arbeite, nämlich deutlich mehr zum Teil. Das ist ja auch ein Trend, den wir beobachten, gerade in den qualifizierteren Berufen.
Wenn ich nur eine Sache sagen darf. Ja, das ist ein Trend, den wir beobachten. Und das hängt aber auch alles damit zusammen, dass die Arbeitsunfähigkeitszahlen in Deutschland aufgrund von psychischen Erkrankungen, die stressbedingt und selbstausbeutungsbedingt sind, durch die Decke gehen. Die haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt und verursachen inzwischen einen gesamtvolkswirtschaftlichen Schaden von über 33 Milliarden Euro im Jahr. Da muss was passieren. Und ich denke, dass eine adäquate Abbildung der Arbeitszeit und Arbeitsleistung von bestimmten Berufsgruppen, und da denke ich übrigens nicht nur an den Designer im Start-up-Büro, sondern auch an die ambulante Altenpflegekraft, dass das mal ordentlich dargestellt wird und wir mal eine ordentliche gesellschaftliche Debatte darüber führen, was eigentlich zumutbar ist und was wie vergütet wird.
Ich bin da aber ganz optimistisch, dass das tatsächlich funktioniert, weil ich glaube, es gibt ja gerade bei den Jugendlichen, das hat die Shell-Jugendstudie auch wieder gezeigt, so einen Kulturwandel. Ne? Also die wollen gar nicht mehr so viel arbeiten, die wollen eine gute Work-Life-Balance, die wollen Familien gründen. Gerade die Frauen sagen, ich will auch gar nicht unbedingt Vollzeit arbeiten, so eine Rückkehr auch zu traditionellen Familienmodellen. Und gleichzeitig gibt es strukturelle Entwicklungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt, die ihnen eigentlich alle Möglichkeiten geben, diese Vorstellung durchzusetzen. Also wenn wir bis 2030 dann auf Schätzung des Bundesarbeitsministeriums irgendwie 2 Millionen Fachkräfte gucken, die fehlen mit Hochschulabschluss in Deutschland, dann sind natürlich die, die dann einen Hochschulabschluss haben, sehr gefragt und können im Einstellungsgespräch dann sagen, naja gut, aber 100% möchte ich nicht arbeiten und ich möchte irgendwie mindestens 3 Heiarbeit zeigen, damit ich mein Kind aus der Kita hole.
Genau, und das ist ein Trend, der ist jetzt schon da und der wird sich fortsetzen. Übrigens, dieser Wertewandel findet nicht nur bei der jüngeren Generation statt. Es gibt eine Studie Arbeitswelten 4.0 von BMBF, die zeigt, dass diese Wertewelt, dass man einen großen Wert auf Work-Life-Balance legt, dass sich diese Werte auch in allen Altersstrukturen finden und eben nicht nur bei den Jugendlichen. Das finde ich interessant, weil das zeigt, dass sich da auch ein Bewusstsein durchsetzt. Und dieses Bewusstsein, und da stimme ich vollkommen zu, kann sich überhaupt nur durchsetzen, weil wir gerade von einem arbeitgeberzentrierten Arbeitsmarkt zu einem arbeitnehmerzentrierten Arbeitsmarkt kommen.
Aber da stellt sich dann die Frage, inwieweit wir Wertschöpfung bemessen und worin wir sie bemessen. Bisher ist ja die Logik, man arbeitet und je mehr man arbeitet, desto mehr verdient man. Man muss auch arbeiten, um zu verdienen. Und jetzt bin ich bei dem Stichwort der Digitalisierung, wo wir sehen, ist ja auch kein ganz neues Phänomen durch Automatisierung und dergleichen, dass immer mehr Wertschöpfung durch Maschinen passiert, eigentlich ohne unsere Anwesenheit, wo natürlich dann die große gesellschaftliche Frage ist, wie verteilen wir eigentlich diesen Zugewinn an Wertschöpfung, was ja Schrägstrich dann Wohlstand ist.
Ja, aber das wird erst dann zu einem Problem, wo wir das Gros der Menschen nicht mehr durch Lohnarbeit an der Wertschöpfung beteiligen können. Es ist richtig, es gibt immer mehr Wertschöpfung, ohne dass ein Mensch dahinter hängt, aber das kennen wir aus der Finanzbranche schon seit Jahrzehnten. Und die Frage ist aber, wird sich das...
Und die Gehaltsentwicklung in der Finanzbranche war trotzdem ganz okay.
Genau, also genau. Und wird sich das noch stärker entkoppeln? Und diese Frage ist bis jetzt unbeantwortet. Und es gibt Anzeichen, dass das eher nicht passieren wird. Einfach, weil es historisch gesehen in der Vergangenheit nicht passiert ist. Ist auch schon in den 70er Jahren prognostiziert worden, in der Debatte um die Automatisierung, dass heute nicht mehr genügend Arbeit für die Leute da ist. So. Und das ist aber heute nicht passiert. Im Gegenteil. Wir haben so viele Menschen in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsbeschäftigungen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Also und deswegen, also in der Vergangenheit hat diese Prognose schon nicht gestimmt. Warum sollte sie heute stimmen? Sehe ich keinen Grund für.
Also ich weiß jetzt, ich glaube, Anna Sauerbrei ist auch keine Anhängerin des bedingungslosen Grundeinkommens. Die würden jetzt wahrscheinlich an der Stelle sagen, ja, nee, genau, wir müssen umdenken.
Ich bin übrigens aber ganz kurz, ich bin trotzdem ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens.
Punkt. Okay, gut.
Ich bin es nicht. Es entspricht einfach nicht dem Menschenbild, was ich hier habe, dass Leute dann trotzdem arbeiten, wenn sie so gar nicht, also oder irgendwas, was Sinnvolles machen. Ich glaube schon, dass Arbeit irgendwie den Menschen ganz viel gibt. Es strukturiert den Tag, es bringt soziale Kontakte, es bringt Anerkennung, dass Leute da, dass die Gesellschaft sich so stark wandeln kann, zumindest im nächsten Jahrzehnt, dass diese ganze Wertestruktur umgebaut wird, das sehe ich noch nicht.
Ganz kurz mal, bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet ja nicht, dass die Leute nicht mehr arbeiten. Es bedeutet nur, dass es eine gewisse Grundsicherung gibt, ja, von der man auch nicht reich wird. Und natürlich kann man dann arbeiten, ich stimme Ihnen vollkommen zu, Arbeit erfüllt ganz, ganz viele wichtige Funktionen, ja, Anschlussmotiv, Kompetenzmotiv und so weiter. Und die Leute werden weiter arbeiten. Aber ich glaube, sie werden weniger Angst haben dabei. Und ich glaube, wenn wir von einem momentan in der Gesellschaft zu viel haben, dann ist es Angst. So. Und dagegen ist das bedingungslose Grundeinkommen eine tolle Pille.
Ja. Und ich glaube, es ist auch eine große Aufgabe für die 2020er Jahre, diese Verteilung zwischen denen, die Freiheiten haben auf der Arbeit und diese ganzen neuen Dinge, die wir beschrieben haben, Teilzeit etc. nutzen können und denen, die durch diese neuen Überwachungsmöglichkeiten immer stärker in einfachen Tätigkeiten, in Callcentern, in Minijobs, in den Supermärkten, wenn sie dann noch sind, oder als sozusagen Robo-Worker für Amazon, diesen Mechanismen immer stärker unterworfen werden. Also ich glaube, da muss auch wieder Regulierung her, um das gerecht zu verteilen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit vielleicht noch leichtem Völlegefühl nach dem Fest. Falls Sie das Gefühl haben, zu viel Fleisch gegessen zu haben, wir hätten eine Nachricht für Sie aus der Zukunft, die Abhilfe verspricht, wenn auch vielleicht ungewollt.
Deutschlandfunk Kultur. Die Nachrichten.
Am 12. April 2027. Guten Tag. Der Preis für ein Kilo echtes Rindfleisch hat mit 830 Euro einen neuen Rekordwert erreicht. Das meldet der Branchenverband Beef. 95% des Fleischkonsums seien mittlerweile durch Fleischersatzprodukte abgedeckt, heißt es.
2027 könnte es so sein. Jetzt frage ich mal in dieses Studio, sind hier Vegetarier anwesend?
Ja, ich bin Vegetarier.
Ich nicht.
Okay, gut. Also Anna Sauerbrei hat kein Problem mit diesem Rindfleischpreis.
Ich habe mich jetzt gerade schon als Karnivore geoutet. Aber ich, also erstens auf eine Weise halte ich das für realistisch und zweitens ganz ehrlich auch für richtig, denn es fällt mir zunehmend schwer, Fleischkonsum vor meinem Gewissen zu verantworten. Also das Tierwohl ist das eine, das andere ist aber vor allen Dingen auch der Klimawandel. Also die Rinderzucht ist eine absolute Katastrophe für das Klima, alleine was diese Kühe an Methan abgeben, und Methan ist noch viel schädlicher für das Klima als CO2. Also von daher, das muss wehtun. Ja, Fleisch ist viel zu billig, aber das sage ich natürlich auch als jemand irgendwie mit einem dicken Professorengehalt jeden Monat. So, ich kann mir das leisten, dann auch mal irgendwie zum Fleischer zu gehen und mir irgendwie ein schönes Stück Rindfleisch für teures Geld zu kaufen, obwohl ich nicht 830 Euro dafür bezahlen würde.
Ja, oder, ja, falls Sie denken sollten, 830 Euro fürs Kilo Rindfleisch, das sei schon dystopisch. Wir können eine Schippe drauflegen, und zwar mit dem Statement zur Ernährungssituation in Deutschland im Jahre 2030, das uns Stieg Tanzmann, der Landwirtschaftsreferent von Brot für die Welt, gegeben hat.
Im Jahr 2030 ist die Ernährungssituation in Teilen von Deutschland sehr angespannt. Insbesondere in Nordostdeutschland hat eine 10-jährige Dürre zur Verwüstung ganzer Landstriche geführt. Um die Wasserversorgung Berlins aufrechtzuerhalten, muss die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen eingestellt werden. Insbesondere frisches Gemüse können sich nur noch Besserverdienende leisten. In der Folge nehmen ernährungsbedingte Erkrankungen stark zu. Global sieht die Situation nicht besser aus. Der globale Umbau der Landwirtschaft mit Blick auf Klimawandel und Biodiversitätsverlust wurde verpasst. In den letzten 10 Jahren wurde erfolglos versucht, mit neuer Gentechnik und der Digitalisierung der Landwirtschaft alte Produktionsmuster aufrechtzuerhalten. Die neuen Pflanzen schafften es aber nie aus den Laboren, und die Digitalisierung stellte sich als viel zu ressourcenintensiv und wenig effektiv heraus.
Stieg Tanzmann vom Brot für die Welt. Ich vermute mal, er hat es auch so negativ gemalt, Anna Sauerbrei, damit man rechtzeitig begreift, wir müssen umsteuern.
Ja, ich glaube schon, dass man in bestimmten Bereichen umsteuern muss. Dazu gehört sicherlich auch der Fleischkonsum. Da werden einfach wahnsinnige Flächen verbraucht. Und bei einer steigenden Weltbevölkerung ist anzunehmen, dass man sich das tatsächlich nicht mehr leisten kann. Ich glaube trotzdem, dass die Ernährung in Deutschland sich nicht ganz so stark umstellen wird. Zum einen wird, glaube ich, das, was der Fleischkonsum zum Klimawandel beiträgt, immer so ein bisschen überschätzt. Also natürlich braucht man für die Herstellung eines Kilos Fleisch ein Vielfaches von dem, was man für die Herstellung eines Kilos Weizen braucht an CO2. Aber ich glaube, insgesamt ist das im einstelligen Prozentbereich, was man da einsparen könnte, wenn jetzt von heute auf morgen in Deutschland alle zu Vegetariern oder Veganern werden würden.
Sagt die Vegetarierin.
Genau, ich mache das eher aus ethischen Gründen, jetzt gar nicht so sehr aus Klimagründen. Und ich glaube auch, dass das so ein Bereich ist, und das sehen wir immer wieder im Politischen. Es wird ja tatsächlich, um die Klimaziele zu erreichen, wenn wir das denn weiter anstreben, ganz viele radikale Einschnitte im Leben der Menschen geben müssen. Und je mehr man in den privaten, sogar intimen Bereich der Menschen jetzt Ernährung vordringt, desto größer werden die Widerstände. Das sehen wir bei der Zeitumstellung, das sehen wir bei der Bonpflicht und das sehen wir eben auch bei der Wurst, wie groß da...
Es gab ja mal diese Idee des Veggie Days,
genau,
die Grünen, glaube ich, sehr bereut haben.
Ein riesen Backlash, und ich glaube, von daher ist es, würde ich, wenn ich jetzt Politikberater wäre, denen raten, das Fleisch trägt relativ wenig zur Klimaschonung bei. Also lasst die Finger davon, konzentriert euch auf die Industrie, konzentriert euch auf die Kohle, konzentriert euch auf den Verkehr und lasst den Leuten ihre Wurst.
Und auf die Bauwirtschaft, die verbraucht auch.
Kann ich fassen, dass ich das jetzt gesagt habe.
Nein, ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen optimistisch, dass das eine Herausforderung ist, die sich durch neue Technologien und neue Produkte einigermaßen angehen lässt. Die Leute werden nicht weniger Fleisch essen, weil man sie dazu zwingt. Da stimme ich vollkommen zu, das wird einen wahnsinnigen Backlash geben. Aber die Leute werden weniger Fleisch essen, wenn sie dafür tolle Ersatzprodukte finden und sich denken so, ach, guck mal, wenn ich irgendwie meine Bolo irgendwie aus Sojahack mache, das schmeckt eigentlich genau wie Hackfleisch und billiger ist es auch noch und besser fürs Klima obendrein, ist das super. Ja, und wenn man über diese Convenience-Schiene kommt, ja, haben Sie schon mal einen Impossible-Burger gegessen? Das ist unglaublich.
Ein Impossible-Burger?
Naja, das ist dieses neue amerikanische Unternehmen, die so einen Fleischersatz auf den Markt gebracht haben und in den USA gerade durch die Decke gehen, in Europa noch nicht zugelassen, weil Genfood drin ist. Aber das können Sie von einer echten Frikadelle nicht unterscheiden. Das ist beeindruckend.
Backlash ist ein interessantes Stichwort. Also, dass die Leute sich gegen etwas Neues dann im Prinzip zurückwenden. Das ist so ein Begriff, der wurde gerne auch benutzt, um zu erklären, was eigentlich passiert ist beim Wandel von den 20ern des 20. Jahrhunderts, also der 1920er zu den 1930ern. Dass den Leuten das irgendwie alles zu schnell wurde. Die Dynamik, diese goldenen 20er, von denen ganz viele profitiert haben, die eine unglaubliche Dynamik freigesetzt haben, aber die auch offenbar ganz große Ängste freigesetzt haben. Jetzt frage ich mich manchmal in unserer Zeit, und wir haben heute über viele verschiedene Beschleunigungsfaktoren gesprochen, Digitalisierung, anderes auch, ob diese Gefahr, dass sich die Leute abwenden und dass sie sagen, das ist alles zu schnell, dass die so groß werden könnte, dass nach den 20ern möglicherweise die 30er kommen könnten.
Ich glaube das noch nicht, aber ich glaube, was man im Moment sehr stark sieht, ist, dass verschiedene Arten, wie wir uns die Zukunft vorstellen, miteinander konkurrieren und dass wir uns noch nicht so recht entschieden haben. Also wir haben einerseits das auch im populistischen Denken sehr stark verbreitet, so eine Zukunftsvorstellung, die letztlich eine Vergangenheitsvorstellung ist. Also wir wünschen uns, das hat Timothy Snyder zum Beispiel für Russland beschrieben, zurück in eine vermeintlich goldene Vergangenheit, die wir dann gleichzeitig auch als unsere Zukunft haben wollen. Damit konkurrieren dann eher progressive Zukunftsvorstellungen. Man hört jetzt ganz oft so auf Politikkonferenzen in Berlin das Wort inkrementell. Wir müssen aufhören mit der inkrementellen Politik, also mit einer Politik, die sich unter einem Zeitverlauf, der sich so langsam entwickelnd vorbereitet, weiterschreitet in kleinen Schritten. Und dann haben wir eben eher das digitale Modell, das Disruptive, wo sich irgendwie durch eine Erfindung in ganz vielen Lebensbereichen schlagartig was ändert. Und wir können uns, glaube ich, als Gesellschaft noch nicht so richtig entscheiden, was wir gut finden. Und ich glaube, auch das wird eine große Auseinandersetzung in den 2020er Jahren, dass wir uns darüber einigen wollen, wie kommen wir denn in diese Zukunft?
Bertolt Meyer?
Ja, ich bemängel so ein bisschen, dass es an einer griffigen Vision für eine Zukunft, die eben anders aussieht als eine Vergangenheit, dass es daran wirklich momentan fehlt. Wie soll die aussehen? So sozialistische Systeme, wo man früher sagen könnte, na guck, hier ist eine Alternative, das hat aus der Sicht der meisten Menschen nicht wirklich funktioniert und viele Menschen sind auch der Überzeugung, dass irgendwie so diese entfesselte Marktwirtschaft, wie wir sie momentan erleben, irgendwie auch problematisch ist.
Aber die Frage, die aber auch gerade wieder ordentlich gefesselt wird.
Ja, oder? Ja, genau, aber was machen wir stattdessen? Was ist die Vision? Ich meine, werden die 20er, die 30er, nun muss man auch dazu sagen, dass in den 20er Jahren eine unfassbare Wirtschaftskrise über die Welt irgendwie noch hineingebrochen ist, die auch mit der Wirtschaftskrise von 2008, glaube ich, nicht wirklich vergleichbar ist. Und ich glaube, das hat nochmal eine ganz andere Schärfe mit reingebracht damals. Und aber so eine gewisse Polarisierung gab es damals sicherlich auch und so gewisse Zersplitterungstendenzen auch. Und vor allen Dingen eine sehr, sehr große Differenz zwischen den ganz Reichen und den ganz Armen. Und da gibt es viel interessante, auch sozialpsychologische Studien zu, die mich da vorsichtig pessimistisch stimmen, nämlich, dass die Zufriedenheit der Menschen weniger eine Funktion ihres eigenen materiellen Standes ist, sondern des Vergleichs des eigenen Standes mit denen der anderen. Und wenn immer mehr Menschen das Gefühl haben, dass sie viel, viel weniger haben oder viel schlechtere Chancen, das ist ja auch alles, sind ja auch alles gefühlte Wahrheiten, als in Anführungszeichen die da oben, wer auch immer das sein soll, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich eher so extrem reaktionäre Kräfte durchsetzen werden. Und ich würde sagen, die ist nach wie vor wieder gegeben. Stärker noch als vor 10 Jahren. Und da müssen wir aufpassen.
Da müssen wir aufpassen, was wir in den 20ern machen. So werden die 20er. Wir haben einige Vermutungen gewagt heute und auch schon gestern im Deutschlandfunk Kultur. Die ganze Strecke gibt es natürlich am Stück als Podcast. Falls Sie etwas verpasst haben sollten, bei iTunes, bei Spotify, überall da, wo es Podcasts gibt, wie zum Beispiel, aber natürlich auch in unserer eigenen DLF-Audiothek. DLF Kultur, Studio 9, der Tag mit. Ich danke Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels. Vielen Dank, dass Sie da waren und die Zeit für uns hatten.
Schönen Dank für die Einladung.
Und Bertolt Meyer, Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der TU Chemnitz. Dankeschön auch an Sie.
Vielen Dank.
Und eine letzte Frage. Was ist für Sie die schönste Fehlprognose gewesen, die es so über die Zukunft gab?
Dass wir im Jahre 2010 eine starke künstliche Intelligenz haben werden, mit der wir uns normal unterhalten können. Ne? Siri versteht heute immer noch höchstens ein Drittel von dem, was ich sage.
Dass es in Deutschland keinen Wald mehr gibt, war ja so eine große Angst der 80er Jahre. Und da zeigt sich auch, was Politik schaffen kann. Es gibt nämlich noch Wälder.